Herzlich willkommen zum Energie-Update mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Martina Altmann und begrüße Sie zur neuen Folge im Juli 2025. Hallo, Herr Möhring.
Moin, Frau Altmann.
In den vergangenen Wochen sind Methanemissionen gleich mehrfach in der Fachpresse aufgetaucht. Die Internationale Energieagentur beklagte, dass Methanemissionen weiterhin ein großes Klimaproblem darstellen. EU-Gremien haben beschlossen, sich noch einmal mit der konkreten Umsetzung der EU-Methanverordnung zu befassen. Und last but not least ist die Deutsche Umwelthilfe in der vergangenen Woche mit Ergebnissen aus Methanuntersuchungen an Erdgasanlagen an die Öffentlichkeit gegangen. Herr Möhring, beim Methan wird ja auch gerne von dem leisen Klimakiller geredet. Vielleicht fangen wir damit mal an. Was ist denn ein leiser Klimakiller?
Ja, also zunächst mal vielleicht zum Methan selbst. Erdgas besteht zu bis zu 99% aus Methan. Heißt, Erdgas, Methan, das ist bei ordnungsgemäßer Nutzung, also zum Beispiel in der Wärmeversorgung oder zur Stromerzeugung, ein wichtiger Bestandteil unserer Energielandschaft. Bei der Verbrennung von Erdgas wird das Treibhausgas CO2 frei. Wenn nun aber das Methan zum Beispiel durch Leckagen in die Atmosphäre freigesetzt wird, dann haben wir eine andere Diskussion. Ja, Methan ist nach Kohlendioxid das zweitwichtigste Treibhausgas. Die Menge an Emissionen ist zwar sehr viel geringer als beim freigesetzten CO2, aber Methan ist sehr viel klimaschädlicher als Kohlendioxid. Vermutlich daher auch dieses eingängige Narrativ vom Klimakiller. All das ist keine neue Erkenntnis. Ja? Die Erdgas- und Erdölindustrie ist seit Jahrzehnten dabei, die Freisetzung von Methan zu reduzieren. Das ist dann nicht nur gut fürs Klima, sondern ehrlich gesagt hilft auch dem Gasmarkt. Ja? Jedes entwichende Methanmolekül reduziert die verkaufbare Erdgasmenge. Es spricht also wirklich alles dafür, die Methanemissionen minimal zu halten.
Können Sie das mit den erreichten Reduzierungen etwas konkretisieren?
Ja, gerne. In der Tat wichtig. Das Umweltbundesamt hat herausgearbeitet, dass in Deutschland in 1990 noch mehr als 1000 Kilotonnen Methan aus diffusen Quellen, also aus Leckagen, für die Bereitstellung fossiler Energieträger emittiert wurden. Anfang der 2020er Jahre waren es laut Uber dann nur noch 80 Kilotonnen. Ja, das ist ein Riesenabwachs. Warum? Also zum Beispiel wurden beim Erdgas die schadensanfälligen Graugussleitungen durch Stahl- oder Plastikleitungen ersetzt. Und auch bei der Erdgasförderung wurden konsequent Maßnahmen bei der Erkennung und Reparatur über Dichtheitsprüfungen durchgeführt. Das ist Leak Detection and Repairs, der Fachbegriff ELDA, also für die, die sich den Expertenjargon hier merken wollen. Oder Gasmotoren wurden durch Strom ersetzt oder Steuergas wurde durch Steuerluft ersetzt. Die jetzt in Kraft getretene EU-Methanverordnung, ja, die regelt also eine bereits bestehende Aktivität. Auch das ist ganz klar, das ist durchaus sinnvoll. Ja? Also sie erreicht innerhalb der EU einen einheitlichen Ansatz, ja, und sichert auch vergleichbare Methoden ab. Wichtig ist aber zu erkennen, dass wir hier nicht am Anfang einer Entwicklung stehen, sondern einen Großteil des Weges bei der Reduzierung der Methanemissionen schon gegangen sind. Also jedenfalls in der Öl- und Gasindustrie. Fakt ist übrigens, dass wir in Deutschland weltweit in der Spitzengruppe sind, was die Vermeidung von Methanemissionen in der Gasindustrie angeht. Es darf also nicht so getan werden oder der Eindruck irgendwie entstehen, dass hier erstmalig auf Methanreduzierung hingewirkt wird.
Wie groß ist denn das Problem der Emissionen aus Leckagen an der Erdgasinfrastruktur in Deutschland?
Ja, also weltweit wird davon ausgegangen, dass die gesamten Methanemissionen rund 20% der globalen Treibhausgasmengen ausmachen. Also so sagt das zum Beispiel die Internationale Energieagentur. Das ist wirklich viel. In Deutschland sieht es erheblich besser aus. Also hier sind es nur 6%, nicht zuletzt wegen der angesprochenen intensiven Bemühungen der Emittenten in den vergangenen Jahren. Aber auch davon müssen wir runter. Es war nur zur Einordnung.
Und in welchen Lebensbereichen wird das Methan emittiert?
Ja, das macht jetzt viele überraschen oder wer sich besser auskennt, auch nicht. Die Landwirtschaft in Deutschland ist für rund 3/4 der Methanemissionen verantwortlich und dann kommt die Abfallwirtschaft und nur 4% der Methanemissionen letztlich sind der Energiewirtschaft zuzurechnen.
Das sind viele Zahlen. Also von den gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland sind 6% Methanemissionen. Und von dieser Menge Methanemissionen fallen wiederum 4% auf die Energiewirtschaft in Deutschland. Damit ist die Energiewirtschaft vergleichsweise gering beteiligt. Letzte Frage dazu. Wie viel davon entfällt denn auf die Erdgas- und Erdölproduktion?
Ja, also ich nehme wieder Zahlen vom Umweltbundesamt. Also bezogen auf die Produktion von Erdgas und Erdöl ist das weniger als 1% der Methanemissionen. Also bezogen auf die Treibhausgasemissionen sind es dann 1% von 6%. Ja, weil die Treibhausgasemissionen ja 6% der gesamten Emissionen ausgemacht haben. Also wirklich nicht zu viel. Aber nochmal, Das ist nur eine Einordnung. Es soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir vermeidbare Methanemissionen auch tatsächlich vermeiden.
Genau. Und darum geht es ja auch in der EU-Methanverordnung. Wie geht die EU-Kommission die Verringerung der Methanemissionen an? Gibt es ein umfassendes Programm zur Reduzierung der Methanemissionen in der EU? Sozusagen als weiterer Aktionsblock zur Erreichung der Klimaziele?
Ja, und natürlich geht es um Klimaziele. Aber wenn man näher drauf schaut, ist das Potenzial eher begrenzt. Die Verordnung erfasst nur den Bereich der Emissionen aus der Bereitstellung fossiler Brennstoffe. Also wie gesagt, diese tragen in Deutschland zu weniger als 5% der nationalen Gesamtmethanemissionen bei. Und nur diesen Teil umfasst die Methanverordnung. In der EU ist der Anteil insgesamt etwas höher, aber eben auch noch nicht wirklich signifikant.
Vielen Dank, Herr Möhring. Mal etwas mehr im Detail. Was soll die EU-Methanverordnung leisten?
Ja, also zunächst mal, es geht um die fossile Energieinfrastruktur insgesamt. Also zum Beispiel auch um Kohle und die Erdölproduzenten. Aber schauen wir mal allein auf die Gasversorgungsstrukturen, damit es klar wird. Es geht um die gesamte Lieferkette, also die Gasproduktion bzw. den Importpunkt, also auch die LNG-Terminals. Und dann geht es um das Erdgasnetz und die Speicher. Dort sollen regelmäßig Methanemissionen gemessen werden und Leckagen schnell beseitigt werden. Und das Ablassen und Abfackeln von Methan soll verringert werden. Alles richtig.
Da müssen Sie mir noch mal helfen. Leckagen bei Undichtigkeiten kann ich mir noch gut vorstellen. Aber was passiert denn beim Ablassen von Methan oder Abfackeln?
Ja, guter Punkt. Also dafür sind regelmäßig Sicherheitsaspekte verantwortlich. Ja? Es wird gewissermaßen Druck aus dem System genommen, der in einer konkreten Situation da nicht sein sollte. Ja? Es gibt aber zum Beispiel auch sogenanntes Begleitgas, das bei der Erdölproduktion entsteht. Und seit Jahrzehnten bemühen sich die Erdöl- und Erdgasproduzenten, diese Erdgas- oder eben auch Methanmengen nicht mehr abzulassen oder abzufackeln, sondern sie einzufangen und tatsächlich auch einer Nutzung zuzuführen. Die EU-Methanverordnung gibt dem jetzt einen rechtlichen Rahmen und das ist gut so. Und darum tragen wir die Ziele der EU-Methanverordnung auch mit.
Sehr gut. Dann zurück zur Umsetzung der Methanverordnung. Was passiert nun genau?
Bezogen auf die gerade genannten Erdgasanlagen wird jetzt regelmäßig gemessen, wie es um die Methanemissionen bestellt ist. Und dabei geht es um die angesprochenen ELDA-Maßnahmen zur Reduzierung von Leckagen, also nochmal Leak Detection and Repair, Entdeckung und Reparatur. Aber es geht auch um mehr. Es geht, wie gesagt, auch darum, das Abfackeln und Ablassen von Erdgas auf ein Minimum zu reduzieren. Neue Anlagen sollen mit besserer Technologie ausgestattet sein. Und nicht zuletzt geht es darum, über die eingeführten Berichtsstrukturen in Richtung EU eine bessere Datenlage für die Methanemissionen in der EU zu erreichen. Und all das ist gut und richtig.
Das hört sich aber so an, als hätten Sie bei aller Unterstützung auch Fragezeichen.
Naja, gut gemeint ist ja bekanntlich noch lange nicht gut gemacht. Unsere Mitgliedsunternehmen machen sich erhebliche Sorgen, dass die eingeforderten Maßnahmen zu einem enormen betrieblichen und finanziellen Aufwand führen, der am Ende nicht mit ernsthaften Reduzierungen an Methanemissionen einhergeht. Ja? Und ganz ehrlich, solche Programme müssen letztlich auch im Verhältnis zu den Zielen stehen.
Machen Sie das bitte etwas konkreter, Herr Möhring.
Ja, also ich sag's mal mit unserer Altkanzlerin. Wir betreten hier Neuland mit dieser Verordnung. Nicht technisch, darum geht es mir nicht. Wir kennen die Tools, die wir einsetzen. Aber es ist Neuland, was die konkrete Umsetzung dieser Verordnung angeht. Und diese Feststellung gilt nicht nur für die Unternehmen, sie gilt auch für die Aufsichtsbehörden. Und ohne Zweifel haben die Akteure in Brüssel mit besten Intentionen die Anforderungen beschrieben. Aber so ist es dann. Die Praxis ist dann doch häufig anders, als der Gesetzgeber sie sich vorgestellt hat. Und das wird bereits jetzt deutlich. Ja? Und ich kann nur hoffen, dass sich die EU-Kommission dem auch stellt. Ja? Und ich mache es einfach mal konkret. Also wir wundern uns, wenn Betreiber zukünftig Mini-Leckagen von 1 Gramm pro Stunde nicht nur erfassen und reparieren, sondern auch mit einem enormen bürokratischen Aufwand monitoren müssen. Ja? Und da stehen dann häufig Aufwand und Klimaeffekt wirklich nicht mehr in sinnvollem Verhältnis. Also nur zum Vergleich, weil 1 Gramm pro Stunde, sagt Ihnen das was, mir das vorher auch nichts gesagt. Eine Kuh emittiert rund 17 Gramm pro Stunde, wenn man das übers Jahr verteilt mal runterrechnet. Ja? Und so lassen sich weitere Beispiele finden, bei denen der bürokratische Aufwand und die dann ermittelte Klimawirkung wirklich in keinem zielführenden Verhältnis stehen. Manchmal wird die Behebung mehr CO2-Emissionen kreieren als die gefundene Methanemission selbst. Ja? Also zusammengefasst, es wäre einfach hilfreich, da nochmal zu überarbeiten. Ja, und einfach Lebenswirklichkeit auch bezogen auf den Treibhausgaseffekt der vorgeschriebenen Maßnahmen inklusive der Behebung von Leckagen mit in den Blick zu nehmen.
Und warum ist Ihnen dieser Punkt so wichtig?
Naja, zum einen, weil mit unverhältnismäßigen Anforderungen das gute Ziel der Reduzierung von Methanemissionen letztlich durch die bloße Umsetzung in Misskredit gerät, auch bei staatlichen Stellen übrigens, denn die müssen da ja auch mitarbeiten. Und zum Zweiten, weil dieser Aufwand mit dem arg begrenzten Nutzen für das Klima zu hohen Kosten führt, die im Einzelfall auch Erdgasproduktion selbst in Frage stellen kann. Ja, und das ist nun wirklich nicht der Sinn der Sache. Und zum Dritten, weil auf diese Weise eine absolute Schieflage zwischen dem heimischen Erdgas und den importierten Erdgasmengen herbeigeführt wird, wenn diese Regelungen nicht auch für die Importmengen angewendet werden. Auf die Gefahr der Wiederholung. Wir wollen und werden die Methanemissionen weiter verringern. Aber es sollte auch insgesamt passen. Und das ist übrigens auch gelebte Entbürokratisierung. Wir müssen die Dinge vereinfachen, sonst wird die EU-Methanverordnung zum Selbstzweck. Zu viel Bürokratie, jede Menge neue Stellen in der EU, in den zuständigen Behörden und bei den Messdienstleistern.
Stichwort Aufsichtsbehörden und Entbürokratisierung. Die zuständigen Behörden in Deutschland müssten ja auch ein hohes Interesse daran haben, dass sie keine unnötigen bürokratischen Aufgaben zu übernehmen haben.
Absolut. Aber leider sind die zuständigen Aufsichtsbehörden in Deutschland erst sehr spät, nämlich im Laufe dieses Jahres, benannt worden. Und die werden jetzt häufig vergleichsweise kalt mit diesem Thema konfrontiert. Und ganz ehrlich, auch das hilft nicht meiner Ansicht nach. Wir hätten gehofft, dass eine Entbürokratisierungsoffensive auch von den Behörden mitgetragen wird. Denn auch die stehen ja unter dem großen Druck der Entbürokratisierung. Und im Moment müssen sich die in den Bundesländern zuständigen Behörden erst einmal einarbeiten. Ja? Und das ist ehrlich gesagt reichlich spät. Und ganz klar, das können wir denen nun wirklich nicht vorwerfen.
Bevor wir zu dem Punkt mit den Importen kommen. Sie sprechen von unverhältnismäßigem Aufwand. Von der Internationalen Energieagentur lese ich etwas anderes. Die IEA weist darauf hin, dass ein Großteil der Methanemissionen ohne Nettokosten reduziert werden kann. Heißt, dass die Kosten nicht höher sind als das eingesparte Methan. Wo ist denn da die von Ihnen behauptete Schieflage?
Danke für die Frage. Ja, die Internationale Energieagentur macht hier eine Aussage bezüglich der globalen Gegebenheiten. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir laden die IEA gerne nach Deutschland ein, sich die Gegebenheiten hier vor Ort anzuschauen. Die Öl- und Gasproduzenten haben die Low-Hanging Fruits, die die IEA hier ins Feld führt, schon vor Jahren abgearbeitet. Also, IEA mag im globalen Kontext recht haben. Bezogen auf Deutschland, bezogen auf andere Teile der EU, bei denen vergleichbare Fortschritte bei den Methanemissionen gemacht worden sind. Ganz ehrlich, da gehe ich in der Absolutheit nicht mit. Und die Aussage wird auch durch ständige Wiederholung nicht richtiger. Ich persönlich gehe davon aus, dass die IEA mit ihrem generellen Statement unseren Teil der Welt einfach nicht meint.
Herr Möhring, Sie betonen, was alles schon getan worden ist. Helfen Sie mir. Die Deutsche Umwelthilfe hat in den vergangenen Wochen Untersuchungen veröffentlicht und eine Reihe von Methanemissionen festgestellt. Hat die DOH da mal wieder den Finger in der Wunde? Und es ist doch nicht alles so positiv, wie Sie sagen? Es heißt, dass eine eingesetzte Spezialkamera bei 17 von 26 besuchten Standorten belegt habe, dass teils sehr hohe unkontrollierte Emissionen von klima- und gesundheitsschädlichem Methan durch Leckagen und routinemäßiges Ausblasen vorgelegen haben. Verbunden wird die Feststellung mit der klaren Forderung der DOH nach konsequenter Umsetzung der EU-Methanverordnung.
Ja, fangen wir mal an. Also bei DOH muss man wirklich immer genau hinschauen und Fakten und Bewertungen auseinanderhalten. Gilt übrigens nicht nur für DOH. Zur Forderung nach konsequenter Umsetzung der Methanverordnung. Absolut, und da sind wir dran, da sind die Behörden dran. Bei den von Ihnen da jetzt gerade angesprochenen Untersuchungen, da waren die Unternehmen natürlich nicht dabei. Das werden die Unternehmen jetzt erstmal prüfen müssen, was da im Einzelnen vorgelegen hat. Zu den Fakten. Die DOH hat im konkreten Fall rein qualitative Bewertungen vorgenommen, weil eben nicht gemessen wurde, was genau in welchen Mengen entwichen ist. Ja, jetzt wird es ein bisschen detailliert. Die eingesetzte FLIR-Kamera, ja, das ist alles technisch sauber, aber die kreiert nur Bilder. Sie misst nicht Mengen. Ich hätte mir gewünscht, dass die EUH das wenigstens hinreichend deutlich machen würde. Und was dann zusätzlich ärgerlich ist, sage ich ganz offen, das sind dann diese DUH-typischen Einordnungen, die durch die vorgelegten Fakten gerade nicht belegt sind. Also so heißt es wörtlich, was in Niedersachsen passiert, ist genauso übertragbar auf die gesamte Gasinfrastruktur in Deutschland. Die Gasindustrie hat ihre eigenen Emissionen nicht im Griff. Das zeigen unsere Aufnahmen. Zitat Ende. Ganz offen, zu so einer Aussage darf man sich nicht verleiten lassen, wenn man professionell arbeitet. Und dann höre ich vom DUH-Chef, wörtlich jetzt wieder, mein Eindruck ist, dass die Industrie in Deutschland überhaupt nicht weiß, wie viel Methan aus ihren Leitungen, aus ihren Speichern, aus ihren Anlagen entweicht, weil eben nicht regelmäßig gemessen wird. Also für mich, ganz ehrlich, ohne Worte, woher das nimmt. Hier wird nur spekuliert. Aber diese Form der Skandalisierung durch die EUH ist ja, ganz ehrlich, ist ja auch nicht neu. Als Bürger hier im Land wundere ich mich, wie viele Medien da noch drauf anspringen. Aber ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Die inhaltlich interessierten Medien werden kritischer mit DUH und ganz ehrlich, das ist auch gut so.
Dann machen wir hier mal einen Schnitt, Herr Möhring. Kommen wir zu den Importmengen. Ziel der Methanverordnung ist es doch auch, die Methanemissionen der importierten Erdgasmengen der Methanverordnung zu unterwerfen. Sie haben vorhin gesagt, dass die EU-Produktion mehr betroffen ist als die importierten Mengen. Was gilt denn nun?
Ja, vielen Dank für diese Frage, Frau Altmann. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das über Methanschlupf und Klimaschutz weit hinausgeht. Also zur Einordnung. Die EU importiert rund 85% ihrer Erdgasmengen. Deutschland ist sogar bei 95%. Wer bei den Methanemissionen also allein auf die heimische EU-Gasproduktion abstellt, der hat den Großteil der Mengen bezüglich der Gasproduktion und der da anfallenden Methanemissionen schlicht ignoriert. Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass im globalen Kontext der weit überwiegende Teil der aktuellen Methanemissionen der Gasindustrie aus der Gasproduktion, also aus dem Upstream-Bereich kommt.
Kurzer Einwurf. Das sind ja schlechte Nachrichten für die Gasproduzenten, Herr Möhring. Ist das ein Grund mehr, in Deutschland mit der Gasförderung aufzuhören?
Ja, gut aufgepasst, Frau Allmann. Aber das ist es eben genau nicht. Ja, weltweit muss bei der Förderung der fossilen Kohlenwasserstoffe eine Menge getan werden. D'accord. Fakt ist aber auch, dass gerade in Europa und ehrlich gesagt hier in Deutschland die Emissionen aus der Produktion viel geringer sind. Das habe ich ja vorhin erläutert. Wer die Gesamtemissionen reduzieren will, der muss ehrlich gesagt, wer konsequent ist, der muss heimisch in der EU mehr fördern. Wir sind technisch weltweit führend. Wir reduzieren die Methanemissionen. So einfach ist das. Leider wird dieser Befund gerade von vielen Klimaschützern ehrlich gesagt ignoriert.
Dann kommen wir an diesem Punkt mal zurück zu den Importen. Was passiert denn nun mit diesen Mengen nach dem Willen der EU?
Ja, also zunächst mal zur Einordnung, wie die Emissionen der Importe behandelt werden. Die Treibhausgasemissionen von importierten Erdgasmengen werden bilanziell heute in den EU-Mitgliedstaaten ignoriert. Deutschland mit 95% Importmengen weist nur die Emissionen aus, die auch tatsächlich in Deutschland entstehen, also im Kern bei der Verbrennung. Also nicht, gerade nicht die Emissionen aus der Vorkette, also von der Produktion, sagen wir in den USA oder in Afrika und der ganze Transport nach Europa. Das ist, ganz ehrlich, das bezogen auf den Klimaschutz natürlich inkonsistent, weil es diese Vorkette eben ignoriert. Und das haben wir bei einer Reihe von früheren Gesprächen ja hier auch schon angesprochen. Wer heimische Förderung ablehnt oder reduzieren will, fängt sich global erheblich höhere Treibhausgasemissionen ein, wenn er stattdessen importiert. Das ist ein Faktum. Dass man das nicht einfach ignorieren darf, ja, das hat die EU jetzt gesehen und in der Methanverordnung auch adressiert. Und das ist auch grundsätzlich richtig, denn es einfach zu ignorieren, entspricht natürlich nicht dem Klimaschutzanspruch der EU.
Und wie hat die EU das bezogen auf die Methanemissionen gelöst?
Ja, das ist jetzt richtig gut. Sie hat versucht, diese Mengen ebenfalls in der EU-Methanverordnung zu erfassen. Also nicht nur die heimische Produktion, sondern auch die Importmengen. Und sie will konkret Einfluss auf die globalen Förderländer nehmen und die Importe fossiler Brennstoffe mit geringen Vorkettenemissionen bevorzugen. Das ist die Grundidee.
Aber sie kann doch nicht etwa einem LNG-Produzenten aus USA oder Katar etwas vorschreiben.
Sollte man meinen. Aber wenn man dann genau hinschaut, indirekt kann sie es eben doch tun. Und genau das hat sie in der Verordnung auch gemacht. Ab 2027 werden die Erdgasimporteure, also die Akteure, die das Gas einkaufen hier in der EU, werden die Erdgasimporteure verpflichtet, noch solche Importverträge abzuschließen, bei denen die Erdgasexporteure, also zum Beispiel die US-Produzenten, dieselben Standards erfüllen wie die Produzenten in der EU. Und schon jetzt, in der Übergangszeit, gibt es eine Reihe von Berichtspflichten. Also mal in Kürze, es soll eine Gleichbehandlung geben, die dazu führt, dass in den globalen Förderländern europäische Standards etabliert werden. Die EU will hier Standards für den weltweiten Warenverkehr setzen. Das ist erstmal eine gute Idee. Und die EU-Produzenten, also die hier produzieren, sehen, oh, das ist jetzt Gleichbehandlung. Jetzt müssen wir aber sehen, wie dieses Instrument angenommen wird. Und da, ich sage das mal politisch korrekt formuliert, bin ich neugierig bis skeptisch.
Und wo sehen Sie die Herausforderung?
Der Erdgasmarkt ist ein globaler Markt. Und wir dürfen gespannt sein, ob es der EU gelingt, die Standards auch tatsächlich zu setzen. Zugegeben, wir sind ein großer Importeur. Aber wir sind auch ein Importeur, der gerade versucht, die Erdgasindustrie wirklich im Laufe der Zeit immer kleiner werden zu lassen. Die EU-Kommission mag davon ausgehen, dass so ein großer Importmarkt auch Marktdruck ausüben kann. Aus Sicht der globalen LNG-Exporteure, der Produzenten, stellt sich das erst einmal so dar, dass sie, würde ich mal vermuten, zusätzlichen Anforderungen aus der EU erstmal aus dem Weg gehen wollen. Ja, das kann man zum Beispiel dadurch tun, dass man LNG bevorzugt in andere Regionen verkauft, zum Beispiel Asien oder Südamerika oder ehrlich gesagt in Europa, auch in UK, ist ja nicht mehr Teil der EU. Ja, einfach um zusätzliche Anforderungen zu reduzieren. Und wer dann dennoch kommt und diese Anforderungen erfüllt, der wird sich logischerweise das dann auch bezahlen lassen. Ja? Die Methanverordnung wird eine Preisauswirkung haben. Fakt ist auch, bereits heute wird es für die Importeure schwierig, wenn nicht unmöglich, LNG-Verträge für die EU zu verhandeln, die den Anforderungen der EU-Methanverordnung genügen. Ja? Und was macht man als Importeur mit diesem Risiko, dass er dann auch noch mit Bußgeldern einhergehen wird, wenn die Verordnung nicht eingehalten wird? Und nur am Rande, die genannten Kritikpunkte im Zusammenhang mit der Umsetzung dürften globale Exporteure mal erst recht haben. Ja? Also, die EU kann nicht einfach durchdrücken, ja? Sie muss auch überzeugen.
Die EU bietet den Vereinigten Staaten ja an, zur Ausbalancierung des Handelsdefizits der USA dort große Mengen LNG zu kaufen. Das ist doch der Moment, in dem die EU das gleich mit durchsetzen kann.
Ja, wunderbar formuliert, Frau Hartmann. Wir dürfen gespannt sein, ob die deutschen Verhandler diesen Punkt durchbringen. Also ich vermute, sie müssen der amerikanischen Regierung erst einmal erklären, was dieser Eingriff in den freien Markt soll und mit welcher Begründung sie in die Anforderungen an Aktivitäten in den USA eingreifen. Ja? Und gerade bei der neuen Regierung in den USA wird das wirklich nicht trivial, würde ich mal erwarten. Also ich bin besorgt, was die Verhandlungsposition der EU in diesem Punkt angeht. Und ich will auch nicht missverstanden werden. Die Idee ist ja nachvollziehbar. Aber es geht ja auch noch weiter. Letztlich beeinflusst diese Situation auch unsere Fähigkeit, Erdgas zu möglichst günstigen Konditionen für Europa zu beschaffen. Stellen Sie sich mal vor, die USA macht einfach nicht mit. Was heißt das denn dann für unsere Versorgung und für die Preisentwicklung?
Hat sich die US-Regierung hierzu schon geäußert?
Also meines Wissens nicht, was dann heißt nicht öffentlich. Darum bin ich auch vorsichtig mit den Szenarien, die wir hier diskutieren. Die frühere US-Regierung hatte ja selbst auch Maßnahmen zur Reduzierung von EU-Methanemissionen getroffen. Fakt ist, unter der neuen Administration, also unter der Trump-Administration, mag das neu bewertet werden. Und da lehne ich mich wohl nicht zu weit aus dem Fenster.
Um es mal wie die Kartenspieler zu sagen, hat die EU hier überreizt?
Naja, also die Methanverordnung, auch zur Einordnung hier, die ist ursprünglich, bei meiner ziemlich sicheren Einschätzung, die ist unter anderen Gesichtspunkten von der EU-Kommission entwickelt worden. Große russische Importmengen, relativ wenig LNG, globales Interesse an der Reduzierung von Methanemissionen. Das war die große Gemengelage. Und in der Konstellation ist die EU-Kommission ohne Zweifel mit den besten Absichten vorgegangen. Aber man sollte bei indirekten Verpflichtungen für Dritte eben noch vorsichtiger sein als bei Verpflichtungen innerhalb der EU. Ja? Was macht jetzt die EU, wenn sich die US Gasexporteure diesen Regelungen schlicht nicht unterwerfen. Und damit meine ich unterwerfen können oder nicht unterwerfen wollen, was auch immer. Ehrlich gesagt ist das schon heute für die Erdgasimporteure in Europa eine äußerst missliche Situation. Und das zu einer Zeit, in der insbesondere Deutschland dringend langfristige Gasverträge braucht.
Und was schlagen Sie vor? Gibt es hier einen Kompromiss?
Also ich sehe ein Dilemma für die EU, in dem sie sich jetzt flexibel zeigen muss. Sagen wir es mal so rum. Wenn sie global etwas erreichen will mit den Methanemissionen, müssen sie insbesondere auf die USA zugehen. Und ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber als eine Option denkbar wäre natürlich eine Anerkennung der jeweiligen lokalen Anforderungen an die Methanemissionsvermeidung. Jedenfalls, wenn gleichwertige oder annähernd gleichwertige, vergleichbare Regelungen in diesen Ländern vorliegen. Fakt ist dann aber auch, dass hier in der EU die heimischen Produzenten sind, die EU-Regeln erfüllen müssen. Und Unterschiede in den Anforderungen müssen auch für die beteiligten EU-Erdgasproduzenten hinnehmbar sein. Also wie gesagt, das ist ein klassisches Dilemma. In jedem Fall sollte sich die EU ihr Regelwerk noch einmal genau anschauen. Ich hatte es gesagt, Stichwort Entbürokratisierung. Und das mag dann ehrlich gesagt auch im außereuropäischen Kontext sehr hilfreich sein.
Also Herr Möhring, Hand aufs Herz. Wir laufen Gefahr, dass sich die EU-Methanverordnung nicht wie erhofft auf die großen Importmengen übertragen lässt. Die EU-Produktion wiederum ist nicht das wirkliche Methanproblem, sondern hat ihre Hausaufgaben in weiten Teilen schon gemacht. Muss man sich dann nicht am Ende doch einmal insgesamt die Sinnfrage stellen? Warum an dieser Stelle verkämpfen, wenn international nichts erreicht wird?
Ja, schwierig. Aber ganz ehrlich, vielleicht ist das jetzt eine Spur zu sehr zugespitzt, Frau Allmann. Es geht nicht um entweder oder. Aber, und das sage ich auch, mutige Politik in der EU, die müsste eigentlich bereit sein, ihre Position zu der inhaltlichen Umsetzung der EU-Methanverordnung vor dem Hintergrund der jetzt vorliegenden Erkenntnisse schlicht nochmal im Detail zu überdenken. Erst recht vor dem Hintergrund der konkreten Umsetzung und vor dem Hintergrund der meiner Ansicht nach komplexer gewordenen internationalen Verzahnung durch die neuen Importstrukturen. Und wenn das gut läuft, dann könnte ein entbürokratisierter Ansatz herauskommen, der weiterhin die konsequente Reduzierung der Methanemissionen im Blick hat. Ja? Ohne wohlgemerkt die Akteure dabei insgesamt zu überfordern. Denn das Ziel, das hatten wir ja eingangs gesagt, das Ziel der Reduzierung der Methanemissionen, das ist ja alles richtig. Und das wäre für mich auch ein wirklich pragmatischer Ansatz anstelle von Symbolpolitik und Überregulierung, die in die Marktdynamik eines globalen Marktes zulasten der Verbraucher in der EU eingreift.
Herr Möhring, vielen Dank. Heute für mich dabei, die Methanemissionen in der Gasindustrie sollen weiter runter. Europa hat da schon viel getan, insbesondere Deutschland. Eine EU-Methanverordnung, die auch international Anerkennung finden soll, sollte auch im Interesse funktionierender Märkte angemessen entschlackt werden, ohne die Ziele aus den Augen zu verlieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Empfehlen Sie das Energieupdate gerne weiter. Bis zum nächsten Mal, wie gewohnt, am ersten Donnerstag im Monat.